Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du Podcast-Beiträge von der Viszeralmedizin 2025 in Leipzig, die in Kooperation mit der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie produziert wurden und von Dr. Johanna Strothmann moderiert wurden.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Wir sind heute auf der Viszeralmedizin in Leipzig 2025 und dürfen heute wieder viszeralchirurgische Themen vorstellen. Bei mir sind die Josephine und die Sarah. Möchtet ihr euch beide mal einmal vorstellen? Vielleicht Josephine, fang mal an.
Hallo, ich bin Josephine Schader. Ich bin Weiterbildungsassistentin im fünften Jahr am LMU-Klinikum in München und interessiere mich forschungstechnisch und beruflich für Proktologie.
Hi, ich bin die Sarah Karkoschke. Ich bin Fachärztin in der Viszeralchirurgie am LMU-Klinikum in München bei der FINE und Themen sind eigentlich die gleichen. Interessensthemen sozusagen.
Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dieses super wichtige Thema einfach für den Anwender, also jeden Arzt und auch jeden Studenten, so weit aufbereiten, dass man sich vielleicht doch nicht ganz so unsicher fühlt, wenn man in seine erste proktologische Anamnese und dann gegebenenfalls auch Untersuchungen gehen muss.
Ja, vielleicht kurz zusammengefasst für den Anfang. Die Proktologie ist immer noch sehr schambehaftet und nicht jeder mag es. Die meisten, auch wir als Ärzte, drücken sich gerne davor. Wir müssen nur gucken, es ist ein Thema, wo wir den Patienten eigentlich schon immer ganz gut helfen können, wenn wir auf sie eingehen, zuhören und sie halt gut vorbereiten auf das, was kommt. Also was ist die Anamnese, was ist die Untersuchung und was ist eigentlich die eigentliche proktologische Untersuchung. Und wenn man das macht, dann ist es auch ganz einfach, die Patienten zu führen.
Genau, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Also ein empathisches Anamnesegespräch ist, glaube ich, key. Die Patientenedukation auch. Und was ich an der Proktologie so charmant finde, ist letztlich, dass man durch eine gute Anamnese und klinische Untersuchung schon häufig eine Diagnose stellen kann, eine sichere Diagnose stellen kann.
Genau, und durch die gezielten Fragen, also wirklich wichtig ist spezielle Symptome, also Schmerzen, da kann man schon differenzialdiagnostisch denken, weil nicht jedes proktologische Krankheitsbild mit Schmerzen einhergeht und nicht jeder hat Juckreiz am Hintern und nicht jeder hat eine Riesenschwellung, sondern es kann auch was sein, wo die sagen, ja, da floppt mir was aus dem Hintern raus und dann, wenn ich aber nicht mehr presse, floppt es auch wieder zurück. Und daraus kann man sich dann schon irgendwie herleiten, okay, was rauskommt und was wieder von alleine reinrutscht, könnte eher in Richtung Hämorrhoide gehen, auch wenn es nicht schmerzhaft ist. Wenn aber jemand sagt, ich habe da so einen großen Knödel da unten und der tut weh und das kann da gar nicht pressen, weil es so schmerzhaft ist, dann kann man sich schon denken, entweder geht es halt wirklich in Richtung Analvenenthrombose oder auch Abszess, wenn es dann auch heiß ist und so. Also durch gezieltes Fragen alleine kann ich schon in die richtige Richtung denken und mir was vorstellen. Und das zweite Wichtige in der Untersuchung ist einfach mal hinschauen. Also wir müssen noch nicht mal den Patienten anfassen, sondern nur sagen, wir möchten da gerne einmal hinschauen. Weil viele Leute, vor allem die mit schmerzhaften Erkrankungen, haben halt Angst, dass man ihnen wehtut, indem man da hindrückt oder sie anfasst. Aber alleine durchs Hinschauen sieht man ja schon, in welche Richtung geht es. Ist da wirklich ein kleiner Knödel oder halt eben nicht? Oder ist einfach nur ein Ausschlag, was ja auch mal sein kann?
Ja, absolut. Also letztlich genau hinschauen, würde ich sagen, kein Malignom übersehen ist key. Aber ansonsten, lass uns doch mal reingehen und uns ein bisschen überlegen, was könnte man denn noch so an Anamnese fragen? Was fragst du die Leute denn sonst noch in so einer strukturierten Anamnese? Die kommen jetzt zu dir. Und was sind so Sachen, die man auf jeden Fall noch abfragen muss?
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Schmerzen, Juckreiz, nässt es in dem Bereich? Seit wann ist es bekannt? Hatte man das vielleicht schon mal? Also ist dem Patienten bewusst, ich hatte mal vor 20 Jahren eine Hämorrhoide und jetzt habe ich vielleicht wieder eine? Und was besonders wichtig ist, ist natürlich auch,
ist da Blut entweder am Toilettenpapier oder Auflagerungen auf dem Stuhl. Die meisten schauen sich zwar nicht ihren Stuhl in der Toilette an und spülen es gleich runter, aber das Toilettenpapier, das können sie sich mal anschauen und das machen die meisten ja auch. Und was weiterführend ist, ist halt auch wirklich, wie ist das Stuhlverhalten? Haben die lange Toilettensitzungen, spielen da, daddeln da irgendwie auf dem Klo rum, müssen ständig pressen und sitzen da halt eine halbe Stunde, weil es halt bequem ist, ja, und eine Auszeit für sie. Oder auch habe ich eher mehr Verstopfung, habe ich eher mehr Durchfall, was ja dann auch so in Richtung Analfissur oder Analvenenthrombosen, die durch dieses starke Pressen entstehen können, dann eben halt Erkenntnisse bringen. Und solche Fragen bringen uns dann der Differentialdiagnose näher. Der zweite Schritt, wie gesagt, einfach mal hinschauen. Inspektion immer wichtig. Der dritte Schritt ist einfach mal anfassen. Und die DAU beinhaltet in der Regel einmal von außen anschauen und von außen abtasten, weil man kann ja auch einen Perianalabszess oder sowas haben, den man vielleicht nicht sieht, weil es noch nicht rot ist, aber als fluktuierendes, ja, Gebilde da ist, und dann eben einmal die digital-rektale Untersuchung durchführen.
Und wie machst du das jetzt, wenn der Patient zu dir kommt beispielsweise und also und eben auch schon so ein bisschen vielleicht auch nervös ist? Das ist ja doch auch ein sehr schambehafteter Bereich, im tiefsten Intimbereich letztlich spielt sich das Ganze ab. Wie würdest du vorgehen, um den Patienten jetzt so schonend auf die Untersuchung vorzubereiten?
Also ich denke, da muss man sehr direkt sein. Da muss man dem Patienten schon sagen, ich fasse ihn am After an und ich gehe auch mit dem Finger in den After hinein. Dass es aber eigentlich nicht wehtut. Also wenn ich keine schmerzhafte Erkrankung habe, dann sollte eine digital-rektale Untersuchung nicht wehtun. Das Einführen immer mit Kommando, mit Presskommando, dann relaxiert sich der Sphinkter, dann kommt man mit dem Finger eigentlich gut rein. Es ist auch wichtig, dass der Patient für diese Untersuchungen immer wach ist. Wenn die Untersuchung, und das muss man dem Patienten auch versichern, durch Schmerzen nicht durchführbar ist, dann nicht erzwingen, sondern dann sagen, okay, ich kann dann gewisse Sachen, zum Beispiel den Sphinktertonus, nicht testen, aber ich kann Ihnen anbieten, nach einer Aufklärung am Folgetag zu kommen und die Untersuchung dann in Sedierung durchzuführen. Also das kann man auch machen, aber das Wichtigste ist, dass man zuerst einmal schaut, kann der überhaupt pressen? Das kann man auch schon man kann auch mal pressen lassen, ohne dass man den Finger in den Po reinschiebt und dann eben die Untersuchung sozusagen geleitet haben und dem Patienten so eine Rückversicherung geben, immer wenn irgendwas nicht passt, soll er es sagen und dann kann die Untersuchung auch direkt abgebrochen werden.
Nochmal zur Untersuchung. Das macht natürlich einerseits einen enorm schlechten Eindruck, wenn man so eine Untersuchung erzwingt. Deswegen denke ich, das ist ganz wichtig, dass man den Patienten auch versichert, dass das nicht geschehen wird. Eine andere Sache ist noch so, wie sollte ich mir denn das Setting einrichten, um so eine Untersuchung durchzuführen?
Also entweder habe ich halt die Möglichkeit, auf einem proktologischen Stuhl, das ist wie so ein gynäkologischer Stuhl, den Patienten zu untersuchen. Das erfreut immer die Herren der Schöpfung besonders, weil die sich denken, oh mein Gott, wo bin ich da eigentlich? Aber es ist für den Untersucher sehr gut. Und wir haben auch in unserer Abteilung so einen Stuhl. Und man muss sagen, der Patient kann sozusagen zwischen den Beinen durchschauen und kann uns auch direkt ins Gesicht sehen, während wir untersuchen. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann in Linksseitenlage, Beine anziehen und dann einfach mal die rechte Pobacke anheben, damit man einen freien Blick hat auf den After. Und da muss man aber gut kommunizieren und da ist es auch wichtig, vielleicht auch mit der nicht führenden Hand des Untersuchers, also bei mir, ich bin Rechtshänder, also wäre es die linke Hand, den Körperkontakt zum Beispiel im Hüftbereich zu wahren, damit der Patient auch weiß, ich komme jetzt nicht einfach so auf ihn zu oder da ist nicht irgendein Finger, der irgendwo rumpuppelt, sondern der weiß, da ist der Kontakt und man beruhigt auch mit der zweiten Hand ein bisschen.
Also wie machst du das? Du legst dann einfach irgendwie die nicht untersuchende Hand auf den Patienten ab?
Genau.
Okay.
Und es beruhigt meistens.
Und wie erfolgt dann die Befundbeschreibung?
Ja, da muss ich einfach nach Steinschnittlage gehen. Das ist natürlich aus dem Proktostuhl ganz einfach. Ventral ist 12 Uhr, nach hinten, nach Dorsal ist 6 Uhr und da kann ich einfach der normalen Uhr folgen. Wenn ich in Linksseitenlage bin, muss ich mir nur überlegen, wo ist Ventral, wo ist Dorsal und wo ist oben und unten. Und da geht es genauso. Also nach Ventral ist 12 Uhr, nach hinten zur Rima Ani ist 6 Uhr und dann kann die Uhr drehen. Um 3 Stunden.
Absolut, genau. Das ist ja super wichtig, sonst kommt man, sonst ist der Befund nicht eindeutig. Also ja, da genau. Muss man dann doch immer noch vielleicht, 90 gerade Grad wenn man Drehung. Das 90 Grad kriegt, ne? Sonst muss man sich ja doch immer noch einmal kurz in sich gehen und einmal kurz nachschauen, dass es auch für alle nachvollziehbar ist, was man da am Ende in den Befund geschrieben hat. Und besprichst du dann den Befund gleich, während du den untersuchst, den Patienten mit dem Patienten, oder wie machst du das dann?
Also ein gewisses Gespräch ist während der Untersuchung schon dabei, weil das für die meisten wichtig ist. Den Befund an und für sich bespreche ich so nicht, sondern weil die meisten dadurch, dass sie entblößt sind, dass da ein Finger irgendwo im Po drin ist oder man da gerade irgendwas abtastet, nicht aufnahmefähig sind, ist es doch besser, den Patienten dann einfach vom Stuhl oder von der Liege zu geleiten, dass der sich einmal anzieht und man doch nochmal gesondert ein 5 bis 10 Minuten Gespräch führt, dem Patienten den Befund erklärt. Vielleicht hat man sogar eine Bilddokumentation und kann das dem Patienten zeigen, wenn der das möchte, und dann halt erklärt, was sind die Folgemaßnahmen, was sind therapeutische Maßnahmen, die man machen kann.
Okay. Wenn du jetzt beispielsweise, du hast jetzt schon viel erzählt über natürlich die ausführliche Anamnese, ausführliche Palpation. Was sind denn noch, wie geht denn die Untersuchung weiter? Was hast du an Apparativen im Instrumenten im Repertoire?
Also wir haben bei uns natürlich Proktoskope. Das sind so kleine starre Proktoskope, die wir eben einführen können, wo wir uns den Analkanal genauer anschauen können. Wir haben auch Rektoskope, die sind natürlich länger. Da kommen wir einfach wirklich genau ins Rektum rein, können uns nochmal die Rektumampulle mit anschauen. Es ist halt wichtig, bei diesen Instrumenten sie zu unterscheiden. Da kann man sich aber sicherlich online einmal gucken, was ist das richtige Instrument. Das Proktoskop ist halt wirklich so, dass man nur den Analkanal und ein ganz kleines Stück in das Rektum hineinkommt und den Analkanal dann auch beschreiben sollte. Und es ist wichtig, das ist immer so durchsichtiges, also unsere sind durchsichtiges Plastik. Da kann man wirklich einfach die Schleimhaut des Analkanals deutlich besser beurteilen. Wir haben eine gute Lichtquelle, das ist wichtig. Also wir müssen ja Licht ins Dunkle bringen, bringt uns ja nicht, wenn wir da einfach so reinschauen. Und dann wird dort auch eben nach Steinschnittlage die Befunddarstellung dokumentiert. So. Wenn man jetzt chirurgisch irgendwas therapieren müsste, gibt es Analspreizer, die wir nutzen können. Das gibt es auch unterschiedliche Formen davon. Aber ich glaube, dass das jetzt aktuell ein bisschen zu weitführend ist. Auch hier ist wichtig, dass wir eine gute Lichtquelle haben. Ich meine, das Wichtigste ist eigentlich in der Proktologie, glaube ich, hinschauen, abfragen und einmal tasten. Wenn ich kein Proktoskop zur Hand habe, dann schicke ich, oder wenn mir das auch gar nicht machen kann, dann schicke ich den Patienten halt ins nächste Zentrum oder in eine proktologische Praxis weiter, dass man das halt anschauen kann. Die meisten Diagnosen schafft man auch ohne Proktoskop, muss man sagen.
Absolut. Was sind denn so die häufigsten Konsultationsgründe in der proktologischen Praxis?
Also das Häufigste ist, oder sehr häufig ist halt bei eher jüngeren Patienten, dass sie Angst haben, wenn sie Blutbeimengungen auf dem Stuhl haben oder halt auch Blut am Klopapier sehen, was dann in Richtung Analfissur mit ein bisschen Schmerzen einhergehen, oder Hämorrhoiden. Auch junge Patienten haben Hämorrhoiden. Was eben auch wichtig ist oder wo die Menschen halt am häufigsten Arzt aufsuchen, ist, wenn plötzlich irgendwo was wehtut. Also auch im Sinne von Analfissur, Analvenenthrombosen oder dann eingeklemmten Hämorrhoiden. Chronische Fissuren, wenn es die ganze Zeit nässt oder juckt, da kommen die Patienten auch. Das sind so die häufigsten Gründe, weshalb Patienten kommen. Wenn ich jetzt von diesen Blutbeimengungen spreche, dann ist es halt so, dass man auch sagen muss, komme ich mit der Proktoskopie oder mit der Rektoskopie nicht weiter und finde keinen Grund dafür, solche Patienten empfehlen, dann doch noch mal eine Koloskopie, eine vollständige zu machen, um auszuschließen, dass nicht der Befund doch eher proximal des eigentlichen Untersuchungsgebiets liegt.
Ja, ja, vielen Dank, liebe Sarah.
Sehr gerne.
Das war eine super interessante Unterhaltung rund ums Gesäß. Und glaube, ich konnte schon mal einen ersten Einstieg in die Proktologie geben.
Vielen Dank euch beiden.
Gerne.
So, guten Tag alle zusammen. Wir sind heute wieder auf der Viszeralmedizin 2025 in Leipzig und dürfen heute wieder viszeralchirurgische Themen vorstellen. Neben mir sitzt die Eleni und die hat uns das spannende Thema Dysphagie mitgebracht. Eleni, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Hallo alle zusammen, ich heiße Eleni Zizili. Ich bin Fachärztin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie in der Uniklinik Köln und freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
Vielen Dank. So, Dysphagie, was ist das eigentlich?
Unter Dysphagie versteht man eine Störung des Schluckaktes. Das ist ein klinisches Symptom und keine Krankheit an sich, die viele Ursachen haben kann und viele Fachgebiete umfasst.
Okay, und wie häufig ist es?
Das ist häufiger, als man denkt. Eins von sechs Erwachsenen werden in der allgemeinen Bevölkerung betroffen. Die Zahlen steigen dramatisch an bei Patienten, zum Beispiel nach Schlaganfall. Und auch fast die Hälfte der Patienten einer Pflegeeinrichtung sind betroffen. Und ein Drittel von Patienten, die stationär betreut sind, sind auch betroffen bei dieser Krankheit. Wenn man Dysphagie sagt, muss man sagen, dass man die grob unterteilen soll in der oropharyngealen und der esophagealen Dysphagie. Bei der oropharyngealen Dysphagie handelt es sich eher um eine Störung bei der Einleitung des Schluckaktes. Bei der esophagealen Dysphagie ist eher der Transport des Bolus durch den Esophagus gestört.
Okay, also ich habe den Mund, ich habe die Speiseröhre, dann habe ich noch ein bisschen weiter unten den Magen. Das klingt ja nach so einem ziemlichen Querschnittsgebiet. Welche Fachabteilungen sind denn da alle betroffen?
Genau, weil die Ursachen der Dysphagie viele Fachgebiete umfassen, sind auch verschiedene Fachabteilungen, müssen verschiedene Fachabteilungen eng zusammenarbeiten, um die diagnostische Abklärung der Dysphagie zu schaffen und auch das therapeutische Management zu gestalten. Neurologen sind natürlich tätig bei Patienten, die eine neurologische Grunderkrankung haben. Die Gastroenterologen mit der Endoskopie sind natürlich entscheidend, sowohl für die diagnostische Abklärung als auch für das therapeutische Management, zum Beispiel bei Strukturen. Chirurginnen und Chirurgen von der HNO und der Viszeral Chirurgie sind auch natürlich entscheidend für das therapeutische Management von den Dysphagie-Patienten und natürlich unterstützend dazu kommen für das Management auch die Kollegen von der Logopädie und die Ernährungsmedizin, die individualisierte Ernährungspläne für die Patienten gestalten können und auch das funktionelle Rehabilitation dann mitgestalten.
Also ganz schön viele Menschen. Du hattest so eine strenge Einteilung in oberen und untere Dysphagie im Grunde genommen genommen. Warum ist das so wichtig?
Das ist wichtig, weil natürlich ist das die Gestaltung des therapeutischen Management der Patienten mit Dysphagie sehr stark davon abhängig, was die Ursache ist. Und damit man das abklären kann, muss man natürlich die Problematik finden. Man muss auch hier stressen, dass man darf sich nicht darauf verlassen, wo die Patienten die Symptomatik lokalisieren. Fast ein Drittel von den Patienten, die eine Symptomatik im Bereich des Halses oder des Kopfes angeben, haben tatsächlich eine Pathologie im distalen Ösophagus. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn man eine Diagnostik für die oropharyngeale Dysphagie einleitet und die unauffällig ist, dass man auch niederschwellig die Indikation für eine Endoskopie dann stellt.
Okay. Und welche Differentialdiagnosen muss man da so ein bisschen beachten?
Wie gesagt, dass, man kann sich ein bisschen einrichten, je nachdem, was für klinische Symptomatik die Patienten angeben. Neurologische Erkrankungen sind primär die Ursache für oropharyngeale Dysphagie, wie zum Beispiel Parkinson, ALS, Zustand nach Schlaganfall. Dann kommen dazu für die ösophageale Dysphagie Motilitätsstörungen des Ösophagus, wie die Achalasie, strukturelle Anomalien, wie Tiefartikelstrukturen, peptische Stenosen bei gastroesophageale Refluxkrankheit. Und natürlich muss man immer in Betracht haben, wenn man eine diagnostische Abklärung einer esophagealen Dysphagie durchführt, dass den Fall des Esophaguskarzinoms. Da ist die Inzidenz nicht wirklich hoch in der allgemeinen Bevölkerung, jedoch immer wieder steigend. Und natürlich eine frühzeitige Diagnosestellung kann lebensrettend sein für den Patienten.
Auf alle Fälle. Jetzt hattest du da ziemlich viele, ich sag mal, internistische Erkrankungen genannt oder neurologische Erkrankungen. Was haben denn jetzt wir Viszeralchirurgen mit der Dysphagie zu tun?
Ja, die Dysphagie, eigentlich die chirurgische Therapie in der Dysphagie spielt tatsächlich eine zentrale Rolle. Da gibt es ein sehr weites Spektrum, wo chirurgische Interventionen angesetzt werden können, sowohl bei tumorösen Erkrankungen natürlich, im Vordergrund steht das Esophaguskarzinom, wie schon vorher genannt, als auch aber bei zum Beispiel Motilitätsstörungen wie Patienten in der Endstage, Achalasie mit therapierefraktären Achalasie und Versagen aller anderen Maßnahmen und auch bei palliativen Patienten oder als unterstützende Maßnahmen bei Patienten mit schwerer Dysphagie und ein hohes Risiko für Malnutrition, wo man eine chirurgische Ernährungssonde auch legen könnte.
Okay, ich meine, Schluckstörungen klingen jetzt ja nicht so ganz dramatisch. Warum ist das jetzt ein Thema, was wir hier im klinisch relevant Podcast diskutieren?
Weil Patienten mit einer Dysphagie erheblich erhöhtes Risiko haben für Morbidität, wie zum Beispiel Aspirationspneumonien, Malnutrition, Dehydratation. Und auch natürlich gibt es psychosozialen Folgen, die man auch nicht unterschätzen sollte. Die Patienten passen ihren Essensverhalten an den Beschwerden an, isolieren sich sozial und das sollte man auch angehen.
Auf alle Fälle. So, welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich denn?
Die Behandlungsmöglichkeiten sind auch haben auch ein sehr, sehr weites Spektrum, muss man sagen, je nachdem, was die Ursache ist. Man kann kompensatorische Behandlungsmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Bolusmodifikation für die oropharyngeale Dysphagie. Man kann restaurativen Behandlungen ansetzen und auch natürlich rehabilitativ mit den Kollegen von der Logopädie. Wenn man über die chirurgische Maßnahmen spricht, dann sind es meistens natürlich resizierende Verfahren, die Ziel haben, die Grunderkrankung dann zu behandeln, wie zum Beispiel das Esophaguskarzinom oder wie gesagt Motilitätsstörungen in der Endstage-Stadium.
Okay, also nochmal kompensatorisch heißt, ich gucke einfach, dass das Zeugs, was man zu sich nimmt, besser zu schlucken ist.
Ganz genau.
Hast du da einen Tipp, wie man das machen kann?
Ja.
Ernährung scheint ja ein sehr, sehr wichtiger Aspekt zu sein bei Patienten mit Schluckstörungen. Was sind so die Grundprinzipien, die Patienten hinsichtlich ihrer Ernährung mit Dysphagie beachten sollten?
Die Prinzipien unterscheiden sich wieder, je nachdem, was die Ursache für die Dysphagie ist. Bei den Patienten mit oropharyngealen Dysphagie sind Bolusmodifikationen, wie zum Beispiel Andickungsmittel, gelierende Mittel, damit flüssige Kost dann eine größere Viskosität hat und das erleichtert den Schluckakt. Bei Patienten, die eine Dysphagie haben, aufgrund eines stenosierenden Esophaguskarzinoms oder einer Achalasiestörung, da sind eher breiige Kost oder flüssige Kost und ein paar Essensverhaltensregeln entscheidender. Dann müssen die Patienten zum Beispiel kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen und öfters über den Tag verteilt und kleinere Portionen.
Und trinken nicht beim Essen war, glaube ich, das, was unsere Logopäden genau, immer noch sagen.
Das auch.
Und gut kauen, das konnte ich mir auch noch
gut
merken.
Gut kauen ist das Allerwichtigste, wenn eigentlich die Patienten gut kauen können oder sich dran halten eher und compliant sind, dann können die auch feste Nahrung problemlos zu sich nehmen. Aber das muss man auch den Patienten klar sagen.
Das gibt doch Hoffnung. Gut kauen und man kann alles essen. Wollen wir einmal zusammenfassen. Was ist das Wichtigste am Thema Dysphagie, was jeder für sich in die klinische Praxis mitnehmen sollte?
Dysphagie ist häufiger, als man denkt. Da haben wir auch leider keine Screening-Modelle, die wir täglich in der klinischen Alltag implementieren, damit wir die Patienten auch herausfinden frühzeitig und das bekämpfen. Die Ursachen sind sehr vielfältig, deswegen muss man auch auf jeden Fall eine diagnostische Abklärung einer Dysphagie interdisziplinär angehen. Und man darf nicht die Inzidenz einer tumorösen Erkrankung, wie zum Beispiel das Esophaguskarzinom, unterschätzen. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für das weitere Management der Patienten.
Okay, welchen Tipp würdest du für den niedergelassenen Arzt oder den Arzt in der Notaufnahme geben, der einen Patienten mit Dysphagie hat? Wo würdest du den als allererstes verorten?
Ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, andere Fachdisziplinen mit einbeziehen, den Patienten dann grundsätzlich abklären von Neurologen, Gastroenterologen. Und in den Fällen, wo eine konservative Therapie dann versagt, niederstellig die Indikation zu einer Endoskopie stellen, damit man auch distale Pathologien im Esophagus frühzeitig abklären kann. Ich denke, das ist das Allerwichtigste.
Du hattest mehrfach das Esophaguskarzinom angesprochen. Was kannst du uns zum Esophagus kurz erzählen?
Das Esophaguskarzinom ist die achte tödlichste Krebserkrankung weltweit. Das sind die Daten von 2022 von der WHO, vom Global Cancer Observatory. Obwohl die Inzidenz an sich nicht so hoch ist in der allgemeinen Bevölkerung, ist die Mortalität des Esophaguskarzinoms deutlich hoch. Und die Inzidenz steigt über die letzten Jahre und steigt auch unter Patienten, die jünger als man denkt sind, die unter 65 Jahre alt sind. Deswegen ist es von großer Bedeutung, dass man die Diagnose des Esophaguskarzinoms frühzeitig stellt.
Bei welchen Patienten muss ich an Esophaguskarzinom denken?
Die Patienten, die distale Dysphagie angeben, ein Bolusgefühl retrosternal, Druckgefühl bei Nahrungseinnahme. Und sehr, sehr wichtig ist, dass bei Patienten, die eine Refluxkrankheit angeben, dass man das auch ins Betracht nehmen muss. In der europäischen und amerikanischen Leitlinie ist empfohlen, dass man bei den Patienten, die keine Risikofaktoren für ein Esophaguskarzinom haben und eine Refluxkrankheit haben, dass man eine Therapie mit Protonpump-Inhibitoren einleitet für 4 Wochen lang. Wenn die aber dann versagt, dann muss man die Indikation für eine Endoskopie stellen, damit man auch diese frühzeitige Diagnosestellung schaffen kann. Und das ist entscheidend danach natürlich, das Tumorstadium abzuklären bei diesen Patienten. Dafür braucht man ein ausführliches Staging. Da muss man natürlich die Endoskopie durchführen, aber auch eine Endosonographie, um die Infiltration in der Esophaguswand beurteilen zu können, eine Computertomographie vom Thorax und Abdomen. Manchmal muss man ergänzend auch eine PET-CT-Untersuchung veranlassen und die funktionelle Diagnostik zur Erklärung der funktionellen Operabilität. Deswegen ist es auch vielleicht sinnvoll, dass man solche Patienten in einem High-Volume-Zentrum dann verweist, mit viel Erfahrung bei dem Management von dieser Erkrankung.
Okay, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.